Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Soll ich anfangen? Ja? Hallo, schönen guten Nachmittag. Mein Name ist Timo Blum. Leiser Abschied ohne Prunk. Nur ein Nachruf im Sechsachteltakt. Eine Posaune, dann ist Schicht. Timo Blum, keine Presse und kein Funk. Nur ein Grabstein an der Autobahn. Ruhe in Frieden oder nicht. Wir waren Männer in Verdacht. Wir ließen's krachen, bis es kracht. Wir löschten Feuer mit Benzin und strichen ihn. Wir waren das Duo infernal. Zwei schwarze Ritter ohne Grad. Bon temps roulé im Separé. Aïe, Timo Blum. Keiner reimt sich auf Heinz Strunk. Außer dem Mann, der ich nicht mehr bin, er lebt mein Leben ohne mich. Timo Blum, kein Elfmeter, kein Slam Dunk, nur ein Müllsack voller Quittungen. Viel bleibt nicht übrig unterm Strich. Ruhe in Frieden. Oder nee. Vielen Dank. Ich habe heute nicht nur meine Gitarre mitgebracht, sondern auch mein Buch. Hatten wir nicht mal Sex in den 80ern? Und ich steige sofort ein, weil ich habe nicht viel Zeit, und lese aus dem ersten Kapitel: Der zärtlichste Psychopath. Der Tag beginnt, als hätte Vincent van Gogh über Nacht nochmal eine Schicht Ölfarbe aufgelegt. Die Provence leuchtet, die Vegetation präsentiert sich staubbefreit in den kräftigsten Farben. Der Weg durch die Croix nach Saint-Martin ist kein Problem für Zwiebels Renault. Die Landschaft ist flach, man kann fast bis nach Marseille blicken. Die Band ist schon auf der Bühne, Antoines Beats pumpen mit alemannischer Präzision. Er kommt aus Straßburg. Yvonnes chemische Energie reißt alle mit. Das Publikum tanzt und grölt, bedankt sich bei ihr mit Zähnenapplaus. Yvonne hat mich wieder lieb, sogar sehr. In den Pausen liebkost sie mich, spendiert mir 2 Kronenburg. Ich darf Backstage. Manuel, der spanische Bassist, lässt mich auf seinem Fender Precision spielen. Ich stimme Love is the Drug von Roxy Music an. Antoine steigt auf einen Mülleimer ein, spielt Paul Thompsons legendäres Timbales-Fill mit den Zeigefingern. Das Bier wirkt. Ich singe Brian Ferrys Part. Jahrelange Vorbereitung macht sich endlich bezahlt. Jacques klopft mir anerkennend auf die Schulter. Alle Achtung, dein Ferry klingt ja noch schwuler als das Original. Ich kriege das nicht hin, bin nicht der Typ dafür. Hast du Lust, das gleich auf der Bühne nochmal zu versuchen? Wirklich? Mais oui, die Leute lieben diesen Shit. Einer von ihnen und so weiter. Machen wir immer wieder mal. Fragen, ob jemand aus dem Publikum einen Song singen will. Kommt total gut an. Die musikalischen Ergebnisse sind aber meist zum Fremdschämen. So ist es viel besser. Du kannst ja wirklich singen. Stell dich hin, wo ich dich sehen kann. Wir faken die Sache ein bisschen. 20 Minuten später ruft Jack von der Bühne. Und nun kommen wir zu einem ganz besonderen Teil des Abends. Ihr wisst schon, wovon ich spreche. Zustimmende Rufe aus der Menge. Ist jemand im Publikum, der hier heute etwas für uns singen will? Ein paar Arme gehen hoch. Auch ich melde mich. Jack zeigt auf mich. Gleich hier vorne. Komm hoch, Kleiner. Ich klettere auf die Bühne. Was ist das denn für eine Frisur? Hast du was dagegen, wenn ich dich Iroquois nenne? Was möchtest du singen, Iroquois? Er hält mir das Mikro hin. Love is the Drug von Roxy Music. Antoine, haben wir das im Programm? Ist der Papst Katholik? Holt Antoine von hinten. Manuel fängt sofort an mit dem Bassriff. Ich schließe kurz die Augen. Stell mir Brian Ferry in seinem Safari-Outfit vor, so wie ich ihn im Musikladen gesehen habe. Hier kommt mein Moment. Ich blicke ins Publikum, aber ich kann die Leute nicht sehen, werde vom Scheinwerferlicht geblendet. Das Gefühl, im All zu stehen. Ich spüre Antoines Bassdrum durch die Bretter. Jacques spielt Phil Manzanera's Gitarrenlick so genau nach, dass ich sofort mitten im Song bin. Tain't no big thing to wait for the bell to ring. Die erste Zeile kommt doch etwas zaghaft, aber meine Stimme klingt mir laut und kräftig aus der Monitoranlage entgegen. Halt zurück von der obligatorischen Kirche, die auch an diesem Marktplatz steht. Ich fasse Vertrauen. Aggravated, spare for days. I call downtown, the red light, please. Ich bin Brian Ferry, bewege mich mit den gleichen ungelenken Moves, hole die Töne aus der Tiefe und schicke sie mit leichtem Überschlag über meinen Kehlkopf. Verschleppe und verschlucke die Silben, knurre und knarze. Keiner singt so gekonnt leicht daneben wie Brian und ich. Iroquois, Iroquois! Das Publikum weiß das zu schätzen, vor allen Dingen, als Yvonne zum Chorus einsteigt. Oh, catch that buzz, love is the drug I'm thinking of. Wir stehen nebeneinander, gucken uns an, singen zweistimmig. Love is the drug, got a hook in me. Eine Gänsehaut erfasst meinen ganzen Körper, sogar meine Zehen kribbeln. Die Nackenhaare richten sich auf, dann steht mein gesamter Mohawk. Ich blicke nach unten. Der Bühnenboden wird unscharf, ich scheine zu schweben. Ein einzelner Scheinwerfer kreist über meinem Kopf wie ein Hubschrauber, illuminiert jede meiner Bewegungen. Oder ist das mein Kopf, der leuchtet? Plötzlich stehe ich vor der Bühne, sehe mich selbst vor der Band. Ja, es ist mein Kopf, der leuchtet. Das Licht umgibt mich wie ein Heiligenschein. Ich drehe und wende mich. Meine Füße berühren den Boden schon lange nicht mehr. Ich rufe mir aus dem Zuschauerraum zu, das Kabel, das Kabel. Ich nehme das Kabel und schwinge es wie ein Lasso, werfe das Mikrofon von Hand zu Hand, drehe mich im Publikum um, animiere die Leute zum Mitmachen. Die Menge klatscht, tanzt, singt mit. Love is, love is, love is the drug. Der Song ist zu Ende. Ich verbeuge mich auf der Bühne. Vor der Bühne rufe ich, une autre, Roxy Musik, Roxy Musik. Mein Französisch ist perfekt. Das Publikum stimmt ein. Jacques greift in die Saiten, spielt das Intro zu Amazona. Das ist ultra funky und holt auch den letzten Fetengänger auf die Beine. Der ganze Marktplatz tanzt. Wie eine Welle geht der Rhythmus durch die Menge. Ich stolziere Ferry-Style über die Bühne, dann stecke ich das Mikro ins Stativ, breite die Arme aus und singe mit geschlossenen Augen. Amazona is a place where there is no doubt, no more fallout. Die Band gehört mir, die Bühne gehört mir, das Dorf gehört mir. Der Marktplatz wird taghell, ich sehe jedes einzelne Gesicht im Publikum. 300 Augen starren mich an. Jesus am Kreuz. Ich bleibe in dieser Position, dirigiere die Musik nur mit den Händen bis zur Zeile. Hey, little girl, is there something wrong? I know it's hard for us to get along. Ich sehe Yvonne an. Sie hat leicht die Fassung verloren. Steht wie der Rest der Gruppe Jacques Bertrand am Bühnenrand. Wer bin ich? Frage ich mich unten vor der Bühne. Bin genauso fasziniert wie der Rest der Zuschauer. Oben nehme ich Yvonne bei der Hand, führe sie nach vorn, singe für sie. You see, every cloud has a silver lining and sometimes paradise around your corner lies. Tränen laufen über ihre Wangen. Ihr schwarzer Kajal malt ihr einen Alice Cooper ins Gesicht. Sie schluchzt, schüttelt den Kopf, läuft von der Bühne. Ich blicke zu Jacques rüber, der zuckt mit den Schultern. Ich laufe Yvonne hinterher, treffe mich backstage wieder, wo ich versuche, sie in den Arm zu nehmen. Sie stößt mich weg. Laisse-moi tranquille, Bosch! Putain, wie kannst du es wagen? Schlägst mich mit meinen eigenen Waffen. Das ist meine Musik, meine Welt, mein Ding. Das nimmt mir keiner weg. Erst recht kein kleiner Punk aus Deutschland. Ich verstehe kein Wort. Ihre Logik rauscht mit 100 Sachen über meinen Kopf hinweg. Sie stellt sich einen Stuhl in die Ecke, setzt sich mit dem Kopf zwischen die Wände und weint leise, wiegt sich hin und her, spricht mit sich selbst. Jacques gibt mir ein Zeichen. Lass sie in Ruhe. Ich helfe der Band beim Einpacken. Als ich zurückkomme, ist Yvonne verschwunden. Wir stehen an der Bar, als sie wieder auftaucht, auf dem Gesicht ein strahlendes Lächeln. Mit federnden Schritten kommt sie auf mich zu, fällt mir in die Arme. Sie küsst mich, als wäre nichts gewesen. Hauptsache gute Laune. Das Mysterium Yvonne ist kurz vergessen. Vor allen Dingen, als wir wieder in ihrem Plattenspielerbett landen. Yvonne legt Caught and Spark von Joni Mitchell auf. Sie rollt einen Joint, ich lehne dankend ab. Help me, I think I'm falling in love again. Joni kenne ich von Geros und Zwiebelsaunapartys, aber die haben irgendwo bei Big Yellow Taxi aufgehört. Diese Platte ist mir unbekannt, viel moderner, nicht so hippie-mäßig. Oder liegt das nur daran, dass ich mir nicht dabei meine Mutter nackt im Garten vorstellen muss? Egal, auch der nächste Song, Free Man in Paris, berührt mich tief. Ich bin überwältigt, es bricht aus mir heraus. Yvonne, je t'aime. Yvonne erstarrt. Ihre blauen Augen werden auf einmal grau-metallig. Ein Schleier legt sich über ihr Gesicht. Du weißt doch gar nicht, was das heißt.
Doch,
ich weiß es. Ich denke nur an dich, Tag und Nacht. Kaum sagen wir au revoir, kann ich es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Keiner liebt mich, du willst meinen Körper, du kennst mich doch gar nicht.
Doch, Yvonne, ich kenne dich, ich weiß Bescheid, Jacques hat mir alles erzählt, ich liebe dich trotzdem.
Oder gerade deswegen. Was hat Jacques dir erzählt?
Ich habe nach dir gesucht, du warst in seiner kleinen Hütte, hast geschlafen, er hat mir alles erzählt. Marie, deine Probleme.
Welche Probleme?
Dass du gar nicht zuckerkrank bist.
Oh, putain, bordel de merde, was fällt dir ein? Cretin, hau ab, raus aus meinem Bett.
Nein, Yvonne, ich kann dir helfen, ich liebe dich.
Du liebst mich? Sie zerrt sich das Kleid vom Leib. Ist es das, was du willst, hä? Fais l'amour? Ratsch, der Schlipp reißt, sie haut ihm mir um die Ohren.
Au!
Sie stellt sich nackt vor das Bett. Zieh dich aus, Petit Punk. Ich gehorche, sie lacht. Ich wusste es. Ihr Männer seid doch alle gleich. Du willst mir helfen? Wohl damit, was? Sie zeigt auf mein hart irrigiertes Teil, das mir noch nie im Leben so peinlich war. Ich will aufstehen. Mit einer Kraft, die ich in diesem kleinen Körper nicht vermutet hätte, schleudert sie mich zurück auf das Bett. Ich lande auf dem Rücken. Sie besteigt mich, als wäre ich ein Pony. Gegen mir ist zwecklos. Yvonne ist stärker als ich. Was folgt, ist der härteste Wutsex, den ich jemals haben werde. Sie beschimpft mich mit den wildesten Flüchen, die ich Gott sei Dank kaum verstehe. Schlägt mich erst mit der flachen Hand, dann mit den Fäusten ins Gesicht. Sie reitet mich, bis mir fast der Schwanz abbricht. Ich schreie vor Schmerzen, versuche sie abzuwerfen, aber Yvonnes Kraft ist übermenschlich. Sie gibt nicht nach, ihre Flüche werden zu kreischen, unmenschliche Laute kommen aus ihrer Kehle. Sie haut mich, beißt mich, kratzt mich, bis sie mit einem lauten Heulen kommt. Schluchzend bricht sie über mir zusammen, steht auf, dreht die Platte um, fängt an, im Zimmer auf und ab zu gehen, spricht mit sich selbst, der Wand, reißt wahllos Platten aus dem Regal und schmeißt sie zu Boden. Mein Französisch ist nicht gut genug, um zu verstehen, was sie sagt, wenn sie denn überhaupt Französisch noch spricht. Es klingt mehr wie das Jaulen und Knurren einer Wölfin. Das einzige Wort, das ich immer wieder mal ausmache, ist Papa. Spricht sie mit ihrem Vater? Oder mit Boss Skaggs, dessen Album sie in der Hand hält? Bei Trouble Child beruhigt sie sich. So what are you going to do about it? You can't live life and you can't leave it. Sie legt sich zu mir. Langsam verlässt die Spannung ihren Körper. You really can't give love in this condition, till you know how you need it. Sie schläft ein. Nach ein paar Minuten bin auch ich auf der Traumseite. Ich träume von einem Spaziergang im Watt, irgendwo an der Nordseeküste. Der Schlick quetscht sich bei jedem Schritt durch meine Zehen. Ich sinke immer tiefer ein. Es wird schwerer und schwerer zu gehen. Modriger Geruch in der Nase, des Meeres zu hören. Ich gehe zu langsam. Die Flut kommt immer näher. Das Wasser fließt zwischen mich und die Küste. Schneide mir den Weg ab, umspült mich. Sinken, stecken bleiben. Das Wasser geht mir bis zum Knie, steigt. Schließlich steht es mir bis zum Hals. Ich drohe zu ertrinken, versuche zu schwimmen. Keine Chance. Aufwachen. Das ganze Bett ist nass. Ich mache die Nachttischlampe an, liege in einem See aus Blut. Das Wasser ist rot. Das Bett ist rot. Ich bin rot. Yvonne ist rot. Sie liegt neben mir. Wo kommt das ganze Blut her? Ich springe auf, untersuche mich, finde keine Wunde, stürze mich auf Yvonne, finde einen tiefen, langen Schnitt auf ihrem linken Unterarm. Die Pulsadern. Ich schreie, nein, nein, laufe auf den Flur, rufe nach Hilfe. Geneviève und ihr Mann Emile erscheinen, mehr Geschrei. Emile sucht nach Yvonnes Herzschlag, Atem, schüttelt den Kopf. Non. Geneviève beginnt laut zu weinen. Ich will zu Yvonne, aber Emile hält mich zurück. Jemand hat den Krankenwagen gerufen. Ich höre die Sirene auf der Straße. Aber es ist zu spät. Yvonne ist tot. Und das um die Zeit. Ja, mein Buch ist vielleicht ab und zu mal eher kein Tageslichtgespräch. Ich habe zu dem Buch gleichzeitig ein Album veröffentlicht, das heißt genauso wie das Buch, hatten wir nicht mal Sex in den 80ern. Und die Songs auf dem Album heißen auch alle so wie die Kapitel im Buch. Ich habe eben gelesen aus Der zärtlichste Psychopath, jetzt singe ich den zärtlichsten Psychopathen. Der zärtlichste Psychopath der Welt. Leg dir die Handschellen an, geht kurz nach nebenan, gießt die Rosen, versäuft das Kindergeld. So ist der zärtlichste Psychopath der Welt. Der zärtlichste Psychopath der Welt. Jeden Nebensatz zu seinem Campingplatz, der nichts verspricht und trotzdem alles hält, ist wohl der zärtlichste Psychopath der Welt. Der zärtlichste Psychopath lebt ein Leben im Spagat. Sein Kuss schmeckt lecker, bittersüß. Er lässt sich nicht dressieren und erst recht nicht sozialisieren. Er ist der zärtlichste Psychopath der Welt. Der zärtlichste Psychopath der Welt. Vielen Dank. Mein Buch heißt Hatten wir nicht mal Sex in den 80ern. Die Platte heißt Hatten wir nicht mal Sex in den 80ern. Das siebte Kapitel heißt, hatten wir nicht mal Sex in den 80ern. Und auch der siebte Song heißt, hatten wir nicht mal Sex in den 80ern. Jetzt habe ich das, glaube ich, oft genug gesagt. Ich lese zum Abschluss einen Auszug aus dem siebten Kapitel, hatten wir nicht mal Sex in den 80ern. Ich sage dazu kurz nochmal eben, mein Buch ist nicht chronologisch geschrieben. Springt munter durch die letzten 40 Jahre. Deshalb fange ich eigentlich jede Szene immer mit einer Jahreszahl an und auch einer Ortsbezeichnung. Diese Szene beginnt mit Winter 1982, New York. Kid Creole ist fast blind, aber obwohl er mit seinen Coconuts gerade auf dem Höhepunkt seiner Karriere steht, braucht der Mann keine Verkleidung in der Öffentlichkeit, denn mit seiner runden, flaschenbodendicken Brille ähnelt er eher einem Tiefseetaucher als einem Popstar. Silvio, Knut und ich sind zusammen mit dem Villa Hammerschmidt-Produzenten Andy, Cody, Mundi, Hernandez unterwegs. Im East Village. Zwei nerdige Typen gesellen sich zu unserer Posse. Hi, ich bin Artu und das hier ist Anton. Silvio flüstert mir ins Ohr. Lindsay von DNA und Vier von den Feelies. Silvio ist ein echter Starfucker. Ich hätte die beiden nie erkannt. Sie sind aber nett und haben uns sogar in der Danceteria spielen sehen. Großartige Show, die Wanderstiefel waren der Hammer, sagt Artu. Der ist so spitteldürr, dass sein Adamsapfel fast wie ein zweites Kinn sein könnte. Anton sieht aus wie ein Monchichi. Wir betreten eine Bar am St. Mark's Place. Am Tresen steht ein großer Typ mit Schmollmund. Hey John! John Lurie von den Lounge Lizards? New Yorks zurzeit Hipster-Jazz-Combo? Derselbe, heilige Scheiße, tönt Knirpsi. Jetzt ist sogar er mal leicht aus dem Häuschen. You the Oktoberfest Band? Ich hab schon viel von euch gehört. Anton hier sagt, ihr habt seiner Freundin ziemliche Angst angejagt mit eurem Nazi-Sound. Sie hat sich ein bisschen gefühlt wie Polen. Kleiner Witz, haha. John Lurie schlägt sich auf die Schenkel. Alle lachen, am lautesten Silvio. Wenn John Lurie einen Witz reißt, hallo? Nur Cody nicht. Ich halt das arrogante Arschloch nicht aus, zischt er mir zu. Süßfrühstücker! The Kid, mit bürgerlichem Namen August Danell, sagt kein Wort, auch nach mehrfacher Nachfrage. Dabei möchte Silvio ihm doch so gerne einen Drink spendieren. John hat einen Lauf,
Seid ihr Jungs aus Ost- oder Westdeutschland? Wenn wir aus Ostdeutschland kämen, wären wir wohl nicht hier, oder? Sage ich und bin da mit dem Zielfernrohr seiner Aufmerksamkeit. Das war keine Beleidigung, Freund. Ich mache hier nur Konversation. How about that Hitler? Der war schon was ganz Besonderes, oder? How about you shut the fuck up, Lurie? Cody Mooney ist ungefähr halb so groß wie John, aber fast genauso schwer, dabei jedes Pfund Spanish Harlem. Street smart aus dem Barrio und kein Snob aus Massachusetts wie Lurie. Der kriegt ein wenig Angst vor dem kleinen Mann. Never mind, Andy. Nun fühl dich doch nicht gleich angegriffen. Ich beliebe zu scherzen. Stimmt's, Jungs? John wendet sich an seine Crew am anderen Ende der Bar. Zustimmendes Schulterklopfen. Im Ernst. Immer wieder eine interessante Erfahrung, diskriminiert zu werden. August flüstert Cody etwas ins Ohr. Der nickt, wendet sich an uns. The Kid will ins Studio. Silvio frohlockt. Wirklich? Ins Studio? Wir nehmen mit Kid Creole auf? Nein, Blödmann. Das Studio 54. Nie gehört. Was soll das sein, frage ich. John Lurie steht auf einmal wieder neben uns. Nur die berühmteste Diskothek der Welt. Er nickt Silvio zu, hebt die buschigen Augenbrauen. Okay, lass uns diesen Crowds mal zeigen, was eine echte Party ist. Ich mach kurz ein paar Anrufe. Wenig später sitzen wir im Taxi, nix das Stretch-Limo, auf dem Weg zur West 54th Street. Eine mittlere Kleinstadt wartet zitternd vor der Tür des Studios. Wir springen aus unserem Checkers Cab, sofort teilt sich die Menge. Ein ca. 2,10 Meter großer schwarzer Mann mit Glatze und Walkie-Talkie begrüßt uns, geleitet uns direkt zum Eingang. Hey, wir warten schon viel länger. Wer sind diese Knaller? Entrüstung links und rechts. Wir sind drin. Die archetypische Großraumdisco. Lichtshow in allen Farben des Regenbogens, Glitzerkugeln, Geruch von Rauch und verschütteten Drinks. Alles schon leicht runtergekommen. Die samtenen Sitzpolster sind abgewetzt, die Spiegeltische haben Sprünge und die Lautsprecher scheppern. Aber die Bässe wummern mit einer Power, die direkt in mein Bewegungszentrum geht. Hey, Bassplayer, man munkelt, du legst eine ziemlich flotte Solo aufs Parkett. Was hältst du von einem Tanzwettbewerb? John Lurie grinst sein Guppi-Grinsen. Süßwasserfisch. Seine Crew lacht wie ein Rudel Lemuren. Weiß er, worauf er sich einlässt? Kennt er den besten Tänzer der Welt? Kannst du haben. Mehr lachen. Aber das ist jetzt meine Chance, es diesem Unsympathen zu zeigen. Der fragt, August, machst du den Schiedsrichter? Macht er. Nächster Track. Ich gehe als Erster. John gibt dem DJ ein Zeichen. Das Gitarrenriff von Rock Lobster erklingt. Die Tanzfläche wird zu einer Lichtung. Here comes Johnny. Lurie keeps it cool. Er ist offensichtlich ein Halftime-Tänzer, betont nur jeden zweiten Beat und bewegt sich in Zeitlupe. Allerdings sehr elegant. Seine Moves sind smooth, seine Drehungen kontrolliert, seine Augenbrauen sind das Zentrum seiner Performance. Die Fischlippen singen mit Rock Lobster, Rock Lobster. Arthur, Anton und natürlich Silvio sind auf seiner Seite. Go, John! Ja, go, John, go! Ruft ein überbegeisterter Silvio. Die B-52s sind fertig. Die Meute klatscht und johlt. The Kid verzieht keine Miene. Kann er mit den Flaschenböden überhaupt sehen, was hier abgeht? John hat keinen Tropfen Schweiß vergossen. Er gibt mir einen gönnerhaften Siegerblick. Du bist dran, Fritz. Zeig uns, was du drauf hast. Bitte lass es Michael Jackson sein. Bitte lass es Michael Jackson sein. Yes! Michael flüstert. Percussion und Bass leiten Don't Stop Till You Get Enough ein. Gänsehaut. Der Rhythmus erreicht mich dort, wo sonst kaum etwas oder jemand hinkommt. Mein Motor. Wenn der richtige Song spielt, erwacht der Teil meines Genoms, der auch schon durch die afrikanische Savanne gelaufen ist. Wobei mein Stamm nicht nur jeden zweiten Beat betont. Wir machen weder den Robot, noch moonwalken wir. Wir grooven auf den 16. und nehmen jede polyrhythmische Nuance mit. Uns gehört der Beat. Wir machen mit ihm, was wir wollen. Allein auf der Tanzfläche im Studio 54. Die ist aus Metall, darunter Holz. Die Schrauben gucken immer mal wieder ein paar Millimeter aus ihren Fassungen. Aber nichts ist besser zum Tanzen als so ein alter Discoboden. Er ist beweglich, gibt nach, federt. Wenn man die Schrauben und leicht unebene Nähte vermeidet und Ledersohlen trägt, ist man fast schwerelos. Ich trage Ledersohlen. Two-Tone-Schuhe, oben weiß, unten schwarz. Dazu mein original Früh-80er-Outfit. Seit meinem ersten New York-Besuch vor 1,5 Jahren kaufe ich nur Secondhand im East Village. 40er-Jahre-Anzüge im Stil Robert Mitchums oder Humphrey Bogarts. Ich bin Philipp Marlowe, heute in hellblau. Perfekt für meine Moves. Die Hose schlackert an den dünnen Beinen. Das Jackett fliegt wie ein Cape um meinen jugendlichen Körper. Umgeben von Sprechstundenhilfen aus Yonkers und Einzelhandelsverkäufern aus Hoboken ziehe ich meine norddeutsche Nummer ab. Den Schröder-Boogie. Nur meine Schwester Esther und ich beherrschen diesen ganz speziellen Stil. Eine Mischung aus Expressionismus, Zulu-Dance, Merce Cunningham und Michael Jackson. Tribal and sophisticated. Dabei kommt jeder Körperteil zum Einsatz. Zum Intro von Don't Stop zuckt nur der Kopf. Losgelöst vom Körper. Links, rechts, rollt. Gibt den Rhythmus weiter an die Schultern. Die zucken. Mit angelegten Armen bleibt der Körper im Leerlauf. Leichtes Wippen in den Knien. Aber alles konzentriert sich in der Mitte. Totale Spannung. Der Blick geht nach unten. Stop. MJ schreit und die überkandidelten Geigen setzen ein. Dazu der Beat. Sprung. Ich benutze jede Note. Zehen, Fersen, Knie, Hüfte, Bauch, Brust, Arme, Hände, Finger. Alles kommt zum Einsatz. Erst auf der Stelle, dann auf dem gesamten Dancefloor. Drehungen beginnen in den Füßen. Der Kopf kommt ganz zum Schluss. Mein Körper ist Rhythmus. Der Motor brummt. Ich gebe Gas. Tanze für New Jersey, Queens und die Bronx. Publikumsliebling Nummer 1. Die Welt ist meine Bühne. Die Zuschauer steigen ein. Allen voran Cody. Sehe ich da ein kleines Lächeln in Augusts Gesicht? Wer kann mir schon widerstehen? Ich rutsche, drehe, steppe, springe. Aber mitten im wildesten Zucken schalte ich ruckartig in den ersten Gang. Breakdown. Zeitlupe. Das Kabinett des Dr. Caligari. Mit aufgerissenen Augen bewege ich mich wie ein Kapuzineräffchen auf Ketamin. Ich bringe das Tempo runter auf 0 BPM. Animiere mein Publikum zum Mitmachen. Das Studio tanzt Ausdruckstanz. Meine Mutter wäre stolz. Sogar der notorische Nicht-Tänzer Knut kann diese Moves. Allerdings sieht er eher aus wie ein Ninja im Schwangerschaftsurlaub. Jetzt gehe ich voll Modern Dance. Oder meine Version davon. Michael Jackson ist mein John Cage. New Jersey hält inne. Yonkers hält das Maul. Schwarz-Weiß, Silhouetten. Der Schweiß spritzt. Die Haare kleben im Gesicht. Pirouetten, Sprünge, Schröders Ballett und zurück im Diesseits. Als Finale gehe ich voll 70s. Earth, Wind and Fire meets Temptations. Classic Motown Routines. Soul Train. Das Publikum steigt ein. Jeder kann Maurice White und der ganze Saal bewegt sich synchron. Don't stop till you get enough. Und hier kriegt keiner genug. Step, step, turn, step. August steigt ein. The Kid, Cody, Knut, Arthur, Tunen, Schröder. Sogar Silvio ist dabei. Nur John Lurie ist not amused. Mit einem säuerlichen Lächeln steht er an der Theke. Ist ja auch nicht cool, was wir hier machen. Schon gar nicht für die Frisur. MJ ist fertig. Wir gehen von der Tanzfläche an die Bar. August stellt sich zwischen Lurie und mich, nimmt jeweils eine Hand. And the winner is... Er reißt meinen Arm hoch, Jubel, auch aus Jersey und Queens. John Lurie ist kein schlechter Verlierer. Er gibt mir einen Bärhack, flüstert mir ins Ohr. Wer hätte das gedacht? Crowds can dance. Danke sehr, Herr Lurie. Es geht doch nichts über rassistische Komplimente. Vielen Dank. Hatten wir nicht mal Sex in den 80ern? Gibt's gleich da vorne an der Theke und ich unterschreibe auch gerne und denke mir was Launiges für euch aus.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.